Ja, ich freue mich, dass Sie heute da sind zu dem weiteren Vortrag Drachen oder Dinosaurier. Und es ist ganz gut, dass auch ein paar Kinder da sind, wie ich sehe, weil der ist durchaus für Kinder geeignet. Vielleicht nicht alles, aber stückweise auf jeden Fall. Das ist auch ein Vortrag, den ich auch speziell in einer kürzeren Version sogar nur für Kinder auch habe. Also falls das mal gewünscht wäre, kann ich das auch machen. Also der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal werden wir den Punkt betrachten, experimentelle und historische Wissenschaft. Also was der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Wissenschaft ist. Und dann werden wir uns die Dinosaurier und die Evolutionstheorie betrachten. Und dann die Dinosaurier und die Bibel. Also sozusagen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Dann werden wir die Frage stellen, Drachen oder Dinosaurier? Und da werden wir die Punkte betrachten, Drachenlegenden, Drachen in der Geschichtsschreibung, Dinosaurier und die Indianer Nordamerikas, die Entdeckungen in jüngerer Zeit und ihre Entscheidung. Experimentelle und historische Wissenschaft. Ja, wenn die meisten Leute an Wissenschaft denken, dann denken die an sowas in der Regel. Die denken an Autos, Handys, Computer, Flugzeuge, Raketen und so weiter. Alle Dinge, die normalerweise, sage ich immer, funktionieren. Warum funktionieren die? Weil die im Labor ausprobiert sind. Die sind experimentell erprobt, 100-mal, 1000-mal experimentelle Wissenschaft. Aber es gibt noch eine andere Art von Naturwissenschaft und es ist die historische Wissenschaft. Und wie man hier an dem Bild schon sieht, die funktioniert eigentlich anders. Da kann man nicht im Labor die Dinge ausprobieren, sondern da findet man zum Beispiel Versteinerungen. Und dann muss man sozusagen rätseln oder vermuten oder ja, Hypothesen aufstellen, was könnte jetzt mit dem Fisch zum Beispiel passiert sein? Wie könnte der gelebt haben? Wie ist der gestorben? Also mehr so wie so ein Sherlock Holmes versuchen rauszukriegen, was gewesen ist. Aber was man nicht tun kann, ist, man kann keine Experimente machen im Labor. Man kann die Ereignisse nicht wiederholen. Und genau um solche Wissenschaft handelt es sich, wenn wir die Frage stellen, der Evolution, ob Evolution stattgefunden hat. Hier ist der Professor Ernst Mayr, ein evolutionistischer Biologe, also ich zitiere immer Vertreter der Evolutionstheorie im Folgenden auch, und er hat Folgendes gesagt, evolutionistische Biologie ist im Gegensatz zur Physik und Chemie eine historische Wissenschaft. Der Vertreter der Evolutionstheorie versucht, Ereignisse und Prozesse zu erklären, die bereits stattgefunden haben. Gesetzmäßigkeiten und Experimente sind ungeeignete Techniken, solche Ereignisse und Prozesse zu erklären. Stattdessen konstruiert man eine historische Erzählung, die nichts anderes ist als der Versuch, ein spezielles Szenario zu entwerfen, das zu den Ereignissen führte, die man zu erklären sucht. Sie sehen schon, Erzählung, Szenario, so ganz sicher klingt es nicht. Und das ist genau der Punkt hier. Es ist eigentlich keine sichere Wissenschaft. Hier der Professor John Horner, ein weiterer Vertreter der Evolutionstheorie. Er ist sehr bekannt und kann deswegen auch solche Aussagen machen wie hier, was sich andere Wissenschaftler vielleicht nicht leisten können. Er sagt, wir können niemals zu harten und beständigen Schlussfolgerungen kommen. Es ist in unserer Zeit leicht, viele Jahre in die Schule zu gehen, manchmal sogar auf Hochschulen, ohne jemals zu hören, dass einige Wissenschaften historisch oder ihrem Wesen nach nicht beweiskräftig sind. Also er sagt im Prinzip, die Wissenschaft, in der ich selber arbeite, ist nicht beweiskräftig. Nun, normalerweise würde man so einem Wissenschaftler die Forschungsgelder streichen, aber wie gesagt, der Mann ist sehr berühmt, er kann sich das erlauben, aber das ist die Wahrheit. Die historische Wissenschaft ist nicht beweiskräftig. Sie muss immer mit Hypothesen und Szenarien arbeiten. Und das ist eine Sache, die viele Leute von Haus aus eigentlich gar nicht wissen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für unbeständige Schlussfolgerungen. Und zwar den Tyrannosaurus Rex. Ja, also da sagt man, oder so wird's eben, wurde es bisher in den Medien auch vor allen Dingen dargestellt, ja, das war ein agiler Jäger, ein sehr beweglicher, schneller Jäger. Aber in den letzten Jahrzehnten ist eine Debatte darüber entstanden, ob der Tyrannosaurus Rex wirklich ein agiler Jäger war. Der bekannte Paläontologe John Horner, den wir schon hatten vorhin, der schlug sogar vor, dass Tyrannosaurus Rex ein Aasfresser war. Und er begründet das unter anderem mit den kurzen Armen von T-Rex, die ungeeignet waren, Beute zu jagen, mit den Zähnen, die Ähnlichkeiten mit den aasfressenden Hyänen hatten und mit der geringen Fortbewegungsgeschwindigkeit des Tyrannosaurus Rex. Nun, natürlich geht die Debatte hin und her. Und der aktuelle Stand der Debatte ist, dass die kurzen Arme nicht notwendigerweise nötig waren, um die Beute festzuhalten, insbesondere wenn man andere Aasfresser betrachtet, die ohne die Hilfe ihrer Vorderextremitäten jagen. Und auch wenn die Zähne Ähnlichkeiten mit denen von Hyänen zeigen, so waren sie doch aufgrund der starken Muskeln dieser riesigen Kiefer dazu geeignet, größere Beutetiere zu erlegen. Allerdings, was übrig bleibt, ist tatsächlich die geringe Fortbewegungsgeschwindigkeit. Und da gibt es aktuelle Bewegungsstudien am Tyrannosaurus Rex Skelett. Also man kann das Skelett nehmen und kann dann sozusagen von der Physik her sich überlegen, wie muss ich das bewegen? Und das kann man simulieren. Und diese Bewegungsstudien, die zeigen, dass er ziemlich langsam war. Sein Skelett hätte die Belastung höherer Geschwindigkeiten gar nicht ausgehalten. Der hätte sich beim Laufen im wahrsten Sinn des Wortes die Knochen gebrochen. Und stattdessen konnte er nur schnell gehen. Und es hätte ihm nur erlaubt, langsame Beute zu erjagen. Hier sagt zum Beispiel der Professor William Sellers, er wäre sicher nicht in der Lage gewesen, sich schneller fortbewegende Beutetiere zu erjagen. Und das bedeutet natürlich, dass verworfene Ideen wie T-Rex, ein Aasfresser, erneut in Betracht gezogen werden müssen. Also nochmal hier im Vergleich mit den Geschwindigkeiten hier. Wir haben einen Stegosaurus, der typischerweise 10 km/h geschafft hat. Dann haben wir hier den Tyrannosaurus Rex mit 18. Ein Elefant schafft 25, also deutlich schneller. Gut, ein Rennpferd 70 und ein Gepard 110 km/h. Aber da sehen wir, wo der einzuordnen ist. Der Dr. Stephen Brissett, ein evolutionistischer Biologe, sagt, auf gar keinen Fall hätte der Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park mit diesem Jeep-Schritt gehalten, wenn der mit voller Fahrt unterwegs war. Vielleicht im ersten Gang. Aber selbst das ist noch ein großes Vielleicht. Und Sie sehen schon, also so wie es Ihnen dargestellt wird, selbst in den Museen und so weiter, so ist es dann oft gar nicht. Und ein paar Jahre später sieht die Sache wieder ganz anders aus. Also wenn man dann Fazit ziehen darf, die aktuellen Forschungen zeigen, dass der T-Rex gar kein sich schnell fortbewegender, agiler Jäger war, sodass ihm eigentlich nur langsame Beutetiere als Nahrungsquelle zugänglich gewesen wären. Aber wahrscheinlich ist es zu weit gegriffen, ihn als reinen Aasfresser zu bezeichnen. Und die meisten Forscher würden momentan daher zustimmen, dass er sowohl Raubtier als auch Aasfresser war, der zwischen beiden Ernährungsarten immer wieder umschalten musste, um überhaupt überleben zu können. Aber so gefährlich war er offenbar dann doch nicht. Aber wir sehen schon, wie sich das ändern kann. Wir werden also später im Laufe des Vortrags noch ein weiteres Beispiel sehen, wie man sich ganz schön täuschen kann. Ich komme zu dem nächsten Punkt, die Dinosaurier und die Evolutionstheorie. Nun, es gibt hier zwei wichtige Fragen und zwei Antworten der Evolutionstheorie. Die erste Frage ist, woher kamen die Dinosaurier? Die Frage darf man ja stellen. Und da würde die Evolutionstheorie sagen, die ersten Dinosaurier entwickelten sich vor 220 Millionen Jahren aus den Reptilien. Okay. Zweite Frage, was passiert denn mit den Dinosauriern? Die laufen ja jetzt nicht mehr rum, sind ja nicht mehr da, also muss was passiert sein. Und die Evolutionstheorie würde sagen, die Dinosaurier starben vor 65 Millionen Jahren aus. Also nochmal veranschaulicht hier, woher kamen die Dinosaurier? Wir haben also hier diesen sogenannten Stammbaum des Lebens, wo von einer Urzelle alles ausgegangen sein soll. Und dann haben wir hier die Reptilien und da hier in dem Ast da drüben die Dinosaurier. So stellt man sich also diesen Stammbaum des Lebens im evolutionistischen Bild vor. Aber was würde man denn jetzt erwarten im Fossilienbericht, also in den Versteinerungen, wenn sich die Dinosaurier aus den Reptilien entwickelt hätten? Nun, ist eigentlich klar, wenn sich das sozusagen fortlaufend entwickelt, dann müsste man ja Übergangsformen zwischen den verschiedenen Dinosaurierarten oder Tierarten finden. Und der Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, wusste das auch schon und das war für ihn schon ein Problem. Ein Zitat von ihm, warum ist nicht jede geologische Formation und jede Schicht voll von solchen Zwischengliedern. Vielleicht ist dies der offensichtlichste und ernsteste Einwand, der gegen meine Theorie vorgebracht werden kann. Also damals, muss man sagen, hat man noch nicht viele Fossilien gekannt. Man hat noch nicht so viele ausgegraben. Und man hätte damals noch argumentieren können, naja, wir müssen einfach noch mehr ausgraben, dann finden wir diese ganzen Zwischenformen. Nun heute, über 150 Jahre später, ist die Situation nicht anders. Man hat so gut wie keine gefunden und selbst die man gefunden hat, die sind umstritten unter den Vertretern der Evolutionstheorie. Das heißt, es fehlen diese Zwischenformen. Und ich denke, wenn der Darwin wahrscheinlich seine Theorie heute unter der heutigen Sachlage betrachten würde, dann wäre es gut möglich, dass er sie an den Nagel hängt. Der Professor Niles Eldredge, ein evolutionistischer Paläontologe, sagt, wir Paläontologen haben gesagt, dass die Geschichte des Lebens die Story von der graduellen Veränderung, also von der kontinuierlichen Veränderung unterstütze, obwohl wir die ganze Zeit wussten, dass dies nicht der Fall ist. Also hier steckt viel Glaube dahinter. Ich möchte Ihnen das mal veranschaulichen, wie das so ist, wenn man so Fossilien ausgräbt und dann will man eine Entwicklungsreihe ableiten. Und zwar am Beispiel der Evolution vom Löffel zur Gabel. Nun würde ich mal sagen, okay, wenn da schon eine Evolution stattgefunden hat, dann muss es ja auch eine Übergangsform geben. Und tatsächlich, ja, also das, da würde man sagen, die Zinken, die gehen da ein bisschen rein und dann werden die länger und das ganze Ding wird schmaler und schon haben wir eine Gabel. Und das Werkzeug in der Mitte, das gibt's tatsächlich, das nennt sich Göffel. Und das wird in Flugzeugen gern eingesetzt, weil da spart man dann Gewicht, statt zwei Werkzeugen hat man dann eins. Aber der Punkt ist der, die tatsächliche Entwicklungsreihenfolge war so. Das heißt, die Zwischenform, die war gar keine Zwischenform, sondern die kam zum Schluss. Das heißt, man hat sich hier, wenn man sich das so betrachtet, hat man sich einfach geirrt. Und der Dr. Henry Gee, ein evolutionistischer Biologe und Herausgeber von Nature, Nature ist also eine der bekanntesten naturwissenschaftlichen Zeitschriften in Amerika, sagt Folgendes. Kein Fossil wird mit seiner Sterbeurkunde begraben. Eine Abfolge von Fossilien zu nehmen und zu behaupten, dass sie eine Entwicklungsreihe darstellt, ist keine wissenschaftliche Hypothese, die man testen kann, sondern eine Behauptung, die dieselbe Aussagekraft hat wie eine gute Nachtgeschichte. Also er sagt hier eigentlich, liebe Kollegen, was ihr da macht, ist eigentlich gar keine Wissenschaft. Ihr tut es zwar so und ihr macht es hier Abfolgen, aber im Grunde könnt ihr das ja gar nicht beweisen. Man könnte auch ganz andere Abfolgen konstruieren. Nun, damit macht er sich sicherlich keine Freunde, aber es ist eine ehrliche Aussage. Und so ist es einfach. Aber was passierte denn jetzt mit den Dinosauriern? Die gängigste evolutionistische Erklärung geht davon aus, dass ein vor 65 Millionen Jahren auf die Erde fallender Asteroid den Großteil der Dinosaurier auslöschte. Also vielleicht so wie hier. Das soll also für das Aussterben der Dinosaurier gesorgt haben. Und tatsächlich wurde ein unter der Erdoberfläche begrabener 180 Kilometer großer Krater auf der mexikanischen Yucatan-Halbinsel Chicxulub gefunden. Unter evolutionistischen Annahmen hat man den auf ca. 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit datiert. Das ist diese Landkarte, da sieht man also da, wo diese Halbinsel ist und da, wo das eingekreist ist, da hat man diesen unter der Oberfläche befindlichen Krater gefunden. Wie wird der Krater eigentlich sichtbar? Der wird sichtbar in sogenannten gravimetrischen Aufnahmen, auf denen man eben Unterschiede in der Dichte des Gesteins erkennen kann. Also in gravimetrischen Messungen, da wird die Stärke der Schwerkraft, die an jedem Punkt auf der Erdoberfläche etwas anders ist, gemessen. Wenn die Schwerkraft zum Beispiel größer ist, dann heißt es, da muss mehr Material drunter liegen, die Dichte muss größer sein des Gesteins. Und so kann man dann eben ermitteln, wie das da unten aussieht. Und so eine höhere Dichte, die kann, muss aber nicht zum Beispiel durch eine Schockwelle, die vorausgegangen ist, verursacht worden sein. Und so sieht es dann aus. Man sieht also hier tatsächlich so ringförmige Gebilde. Also irgendeine Schockwelle muss da gewesen sein. Man findet jetzt im Krater auch teilweise Gestein, das schockartig unter Hitze und Druck umgewandelt wurde und das Bruchlinien aufweist. Also links im Bild ist das schockartig umgewandelte sogenanntes metamorphes Gestein. Und rechts sieht man also wirklich schön auch diese Bruchlinien in dem Quarz drin. Der Krater enthält außerdem stellenweise Iridium, das ist ein in der Erdkruste seltenes Element. Jetzt sagt man, das soll von dem eingeschlagenen Asteroiden kommen. Außerdem findet man das Iridium auch noch weltweit in den Sedimentschichten, denen man dasselbe Alter wie dem Krater zuordnet. Also das würde auch passen. Und dann sagt man, nach diesem Einschlag, da soll ein dramatischer Klimawandel stattgefunden haben, ein sogenannter nuklearer Winter, in dem die Dinosaurier ausstarben. Also in dem sozusagen der Staub sozusagen in die Atmosphäre kam, wurde es dann dunkler und kälter und so soll es einen nuklearen Winter gegeben haben. Die Frage ist aber, ist diese Theorie überzeugend? Zunächst einmal ist es so, dass die geologischen Befunde über den Krater und die Befunde aus dem Fossilienbericht nicht übereinstimmen. Es ist nämlich so, dass man beobachtet, dass die Auslöschung der Dinosaurier laut dem Fossilienbericht doch nicht so plötzlich war. Also wenn man reinschaut in die Versteinerungen, dann waren die nicht plötzlich weg, sondern nur allmählich findet man plötzlich immer weniger Dinosaurier. Also eigentlich gar nicht so passend für diese Katastrophe, die hier so konstruiert wird. Und dann ist noch ein Problem, die Dinosaurier wurden alle in Schlamm begraben. Aber ein nuklearer Winter, der wäre sehr trocken mit wenigen Niederschlägen gewesen. Ich habe ja schon erklärt, dass eben da der Staub in die Atmosphäre hochgewirbelt worden wäre und dann wäre es einfach nur kalt geworden. Aber Kälte allein produziert ja noch keinen Schlamm. Sie brauchen irgendwie eine Wasserquelle. Das hätte nur zu einer trockenen Eiszeit geführt. Aber die finden sich eben nicht im Eis, sondern in Schlamm, der dann zu festem Sedimentgestein verhärtete. Man spricht von Diagenese. Hier wieder der John Horner. Wie konnte eine Schlammlawine, ganz egal wie katastrophisch, die Kraft haben, ein 2 oder 3 Tonnen schweres Tier, das gerade gestorben war, so stark zu zertrümmern, dass sein Oberschenkelknochen noch mittels Muskelgewebe in der Hüfte verankert, der Länge nach gespalten wurde? Es ist ein Rätsel im Rahmen des evolutionistischen Modells, weil die gehen immer nur von kleinen, relativ kleinen, lokalen und relativ seltenen Schlammlawinen aus und da kann man diese Kräfte nicht erklären. Aber wenn wir von der Sintflut reden, von einer globalen Überschwemmungskatastrophe, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können, dann sind solche Kräfte durchaus vorstellbar. Ein weiterer Punkt ist, die unter evolutionistischen Annahmen berechneten Alter des Kraters und der Fossilien stimmen auch nicht überein. Und diese Iridiumverteilung, die dann von diesem Einschlag kommen soll, in den weltweiten Sedimentschichten ist auch nicht abrupt genug. Das ändert sich nur so allmählich. Und ausgerechnet das ausgeworfene Material um den Krater herum enthält kaum Iridium. Detaillierte Bohrkernuntersuchungen des Kraters zeigen außerdem, dass für einen Einschlag deutlich weniger Schock umgewandeltes Gestein vorhanden ist als erwartet. Das passt auch nicht zum Einschlag. Und die gravimetrischen Aufnahmen und das schockartige umgewandelte Gestein und die Bruchlinien, und das ist jetzt ganz wichtig, die können auch vulkanischen Ursprungs sein und fallen damit als Beweis für die Einschlagtheorie aus. Also anstatt, dass von oben was eingeschlagen ist, ein Meteorit oder ein großes Objekt, kann auch von unten ein Vulkanausbruch stattgefunden haben. Es muss also gar kein Einschlag gewesen sein und wir werden das dann gleich später noch erörtern, warum das wichtig ist. Insgesamt können die Befunde auch durch eine oder mehrere aufeinanderfolgende große vulkanische Eruptionen erklärt werden. Und die haben auch noch den Vorteil, dass iridiumhaltiges Gestein aus dem Erdinneren an die Erdoberfläche transportiert wird. Wir haben nämlich im Erdinneren jede Menge Iridium. Das muss also gar nicht aus dem Weltall gekommen sein, sondern kann einfach aus dem Erdinneren gekommen sein. Also wenn man das zusammenfasst, dann hat die Evolutionstheorie eigentlich keine befriedigenden Antworten auf den Ursprung und das Aussterben der Dinosaurier. Die fehlenden fossilen Übergangsformen weisen nämlich auf ein plötzliches Erscheinen der Dinosaurier hin, ohne evolutionäre Vorläufer. Und diese Asteroideneinschlagtheorie, die das Aussterben der Dinosaurier erklären will, ist von den Befunden nicht hinreichend unterstützt. Schwenken wir zur Bibel. Die Dinosaurier und die Bibel. Nach der Bibel wurden die Landlebewesen einschließlich den Dinosauriern vor circa 6000 Jahren, also ganz eine andere Zeitskala, am 6. Schöpfungstag erschaffen. Dinosaurier und Menschen lebten zusammen und die Dinosaurier waren am Anfang noch Pflanzenfresser. Nachdem der Mensch aber gesündigt hatte, veränderte Gott die Schöpfung und ließ Krankheit, Leid und Tod in seiner ursprünglichen Schöpfung zu. Und viele Tiere, darunter eben auch viele Dinosaurier, wurden dabei zu Fleischfressern. Ungefähr 1650 Jahre später übte Gott dann durch eine globale Sintflut Gericht und er löschte dadurch alle luftatmenden Landlebewesen, die sich nicht in der Arche befanden, aus. Und dabei wurden Milliarden von Lebewesen rasch begraben und wurden zu Fossilien, also versteinerten, und darunter auch die meisten Dinosaurier. Also bildlich noch einmal, wir haben hier die Schöpfung, circa 6000 Jahre vor der Gegenwart, in 6 Schöpfungstagen, alle Tiere noch Pflanzenfresser. Und dann war der Sündenfall, wo der Mensch sich gegen Gott auflehnte und Gott programmierte sozusagen seine Schöpfung jetzt um. Er ließ jetzt massiv Leid und Tod reinkommen in seine Schöpfung und die Tiere haben sich zum Teil eben selber gefressen. Die Menschheit ist nicht umgekehrt und Gott musste noch einmal richten. Und circa 4350 vor der Gegenwart gab es also die Sintflutkatastrophe, wo wir hier sehen können, die meisten Dinosaurier, die gingen also in dieser Katastrophe zugrunde. Wenn sie in Schlammlawinen begraben wurden, so wurden sie versteinert. Und als dann sich die Berge hoben, ja, so findet man die eben deswegen auch heute in Bergen, in höheren, größeren Lagen. Der Noah nahm jeweils mindestens 2 Landlebewesen mit an Bord der Arche. Und die Arche war nicht so ein kleines Schiff, sondern die war circa 1,5 Fußballfelder groß und hat genug Platz geboten für circa 10.000 bis 20.000 verschiedene Tierarten und darunter auch die Dinosaurier. Warum ist das wichtig? Weil die Vertreter der Evolutionstheorie da gern kritisieren und sagen, da kann man doch nicht die Millionen Tierarten unterkriegen. Nun, wenn ich sozusagen eine andere Definition verwende von Tierarten, dann kriege ich die aber unter. Wenn ich von Grundtypen rede, also 10.000 bis 20.000 Grundtypen, aus denen sich dann wieder die Unterarten entwickeln können, dann kriege ich die durchaus unter. Was ist dann passiert nach der Sintflut? Nach der Sintflut existierten die Nachfahren dieser Dinosaurier eine Weile zusammen mit den Menschen und schließlich starben die Dinosaurier wegen Anpassungsschwierigkeiten an ein stark verändertes Klima seit der Sintflut wieder aus und auch aufgrund von Jagd durch den Menschen. Also nochmal, diese Arche, nicht so eine kleine Nussschale, sondern ein Riesenschiff in etwa so wie hier. Und wichtig ist, dass da natürlich auch Dinosaurier an Bord gingen. Mussten übrigens keine ausgewachsenen Exemplare sein, konnten auch Jungtiere sein, ja, die sich dann nach der Sintflut wieder vermehrten. Während der Sintflut, was man hier auch noch sieht, also nicht nur sozusagen Wasser im Spiel, sondern auch, vielleicht rechts im Bild, aber nicht mehr so gut zu erkennen, viel Vulkanismus, viele Vulkane, die gleichzeitig ausbrachen, tausende von Vulkanen, vor allen Dingen auch unterseeisch. Nach der Sintflut, also verließen die Tiere wieder die Arche, die Erde wurde wieder bevölkert und der Mensch fing also an, auch in Gruppen Tiere zu jagen. Hier zum Beispiel einen jungen Tyrannosaurus Rex, den konnte man vielleicht sogar noch alleine erjagen. Aber jedenfalls waren die Lebensbedingungen für die Dinosaurier nach der Sintflut wesentlich schlechter, weil das Klima viel extremer war, nicht so gemäßigt, wie es vor der Sintflut war. Kein so ein tropisches Paradies mehr, sondern eigentlich nur noch wenige Flecken, wo die Dinosaurier wirklich gut leben konnten. Der in Mexiko gefundene Krater ist nicht die Ursache für das Aussterben der Dinosaurier, sondern die Sintflut. Und die Iridiumverteilung in den weltweiten Sedimentschichten kann eben vor allem durch den gleichzeitig mit der Sintflut auftretenden starken Vulkanismus erklärt werden. Und die Dinosaurier, die nicht in der Arche waren, das habe ich auch schon erklärt, die wurden in Schlamm, der dann zu festem Gestein erhärtete, begraben. Und die fossilen Übergangsformen, die fehlen natürlich, weil überhaupt nie Evolution stattfand. Nach der Sintflut konnten sich die Dinosaurier nicht mehr anpassen, wurden vom Menschen gejagt und starben aus. Also wenn ich meine, dass keine Evolution stattfand, dann meine ich, dass keine Entwicklung von höheren Lebensformen entstand. Also keine komplexe Tierart in die nächste komplexe Tierart. Was es natürlich gab, waren Anpassungsvorgänge innerhalb einer Art, aber keine Entwicklung höherer Arten. In meinem Vortrag nach uns die Sintflut gehe ich also auf diese ganzen Indizien für die Sintflut im Detail ein und auch wesentlich mehr gibt es zu dem Punkt, ob Darwin recht hat, wo ich also diese zwei Weltbilder oder die zwei Modelle Schöpfung und Evolution noch einander miteinander vergleiche. Aber was jetzt für den Vortrag hier jetzt wichtig ist, das ist der entscheidende Punkt eigentlich, nach der Bibel lebten die Dinosaurier und der Mensch ja zusammen, weil die von Anfang an, die Dinosaurier, erschaffen wurden. Aber nach der Evolutionstheorie ist es unmöglich, weil die Dinosaurier angeblich vor 65 Millionen Jahren ausstarben und der Mensch erst rund 60 Millionen Jahre später durch Evolution entstand. Also es müsste nach der Evolutionstheorie eine Zeitlücke von 60 Millionen Jahren geben. Der Professor Ernst Mayr sagt Folgendes: Kreationisten haben behauptet, dass Menschen und Dinosaurier Zeitgenossen waren. Wenn diese folgenschwere Aussage wahr wäre, würden die Namen ihrer Entdecker den Korridor der Zeit hinunterdonnern als diejenigen, die eine der herausragendsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Und der Professor Louis Jacobs, ein weiterer evolutionistischer Biologe: Koexistenz von Menschen und Dinosauriern. Ein derartiges Zusammenleben würde die Vorstellung einer alten Erde verbannen. Die gesamte Historie der Schöpfung, einschließlich dem Ruhetag, könnte in den 7 biblischen Tagen des Schöpfungsmythos untergebracht werden. Die Theorie der Evolution wäre zur Strecke gebracht. Nun, wir nehmen ihn beim Wort. Er gibt uns hier ein Kriterium an, wie man die Evolutionstheorie zur Strecke bringen kann. Und wir wollen mal schauen, ob das gelingt oder nicht. Deswegen die Frage, Drachen oder Dinosaurier, das ist eine entscheidende Frage. Und zwar muss man da mal anfangen damit, mit diesem Wort Dinosaurier. Das ist nämlich ein relativ neues Wort. Die Wörter, die entstehen nämlich oft einfach. Zum Beispiel 1828, um den Zeitraum herum, entstanden zum ersten Mal die Wörter Computer, Lokomotive und Rakete, die tauchten da in den Wörterbüchern auf. Vorher gab es die einfach noch nicht. Und 1841 hat der Sir Richard Owen, ein britischer Zoologe, das Wort Dinosaurier erfunden. Das Wort Dinosaurier setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, aus zwei griechischen Wörtern, nämlich Deinos, das heißt furchterregend, und Sauros heißt Reptil. Also Dinosaurier heißt eigentlich übersetzt furchterregendes Reptil. Ganz einfach. Bevor also dieses Wort Dinosaurier im Jahr 1841 erfunden wurde, da kannte die Menschheit nur die Wörter Reptil oder Drache. Das heißt, wenn ein Mensch vor dem Jahr 1841 einen Dinosaurier gesehen hätte, dann hätte er einfach gesagt, er hätte ein großes Reptil gesehen oder einen Drachen gesehen. Interessant ist jetzt, wenn man in so Enzyklopädien reinschaut, hier aus dem Jahr 1973 zum Beispiel, da hieß es noch: Die Drachen in den Drachenlegenden ähneln seltsamerweise tatsächlichen Geschöpfen, die in der Vergangenheit lebten. Sie sind den großen Reptilien, in Klammern Dinosauriern, sehr ähnlich, die die Erde bevölkerten, lange bevor die ersten Menschen auf der Erde lebten. Nun, das sind Einträge, die schon eine Zeit her sind. In den heutigen Enzyklopädien findet man solche Einträge nicht mehr. Darf die Frage erlaubt sein, ob da vielleicht Zensur im Spiel ist? Weil es hat sich ja im Prinzip nichts daran geändert. Dass die Aussage ist einfach richtig, dass sich die Dinosaurier und die Drachen, wie wir dann auch nachher sehen werden, extrem ähneln. In der Bibel werden zwei riesige Tiere beschrieben, die Dinosauriern entsprechen. Und die werden als Behemoth und Leviathan bezeichnet. Behemoth und Leviathan ähneln jeweils einem Iguanodon oder alternativ auch einem Sauropod und einem Sarcosuchus oder alternativ einem Kronosaurus. So genau kann man es nicht sagen. So genau ist die Beschreibung nicht in der Bibel, aber immerhin kann man es relativ gut einschränken. Das ist hier zum Beispiel ein Iguanodon. Das findet sich also im Buch Hiob, Kapitel 40, die Beschreibung. Und das ist hier im Vergleich ein Mensch. Also diese Dinosaurier waren bis zu 13 Meter lang. Waren Pflanzenfresser. Und hier ein Sauropod, noch ein bisschen größer, bis zu 15 Meter lang, hier im Vergleich ein Mensch. Dann der Sarcosuchus, im Prinzip also ein Riesenkrokodil, bis zu 12 Meter lang. Die Alternative ist, dass es ein Meeresungeheuer war, wie hier der Kronosaurus, sehen wir da unten im Vergleich, ein Delfin zur Größe. Im Größenvergleich, und was wir auch sehen, der Speitfeuer, das wird uns in der Bibel tatsächlich beschrieben. Ist sowas unmöglich, rein biologisch? Nein, das ist, sagen wir, zumindest denkbar. Es gibt hier den Bombardierkäfer zum Beispiel, der hat hinten in seinem Hinterleib hat er eine Brennstoffkammer und zwei Treibstoffkammern, und wenn er diese zwei chemischen Stoffe da zusammenbringt in der Brennstoffkammer, dann gibt es eine Explosion, und auf die Art und Weise kann er Ameisen abwehren. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, man bringt das in diesem Gemisch dann noch einen elektrischen Funken bei, dann könnte das Ding vielleicht tatsächlich zum Brennen anfangen oder nee. Und dann kann das Ding wirklich Feuer speien. Also rein theoretisch ist sowas möglich. Gott könnte natürlich durchaus so ein Tier geschaffen haben. Aber die Frage ist jetzt, was uns jetzt hier interessieren soll, gibt es außerhalb der Bibel, also außerbiblische Hinweise darauf, dass Menschen und Dinosaurier zusammenlebten? Wie sieht's da aus? Und da wollen wir uns zunächst einmal die Drachenlegenden betrachten. Hier ist der Professor Carl Sagan, ein ganz bekannter Vertreter der Evolutionstheorie und der sich mit allen möglichen Themen befasst hat, insbesondere auch mit den Drachen. Er sagt Folgendes oder sagt Folgendes: Die Verbreitung von Drachenlegenden in vielen Kulturen ist wahrscheinlich kein Zufall. Sie ist ein weltweites Phänomen. Also die Vertreter der Evolutionstheorie erkennen an, dass das kein Zufall sein kann und ein weltweites Phänomen ist. Tatsächlich ist es weltweit, wie man hier sehen kann. Zum Beispiel hier die Sage der Nine Dragons aus China, ca. 1200 vor Christus. Dann in Mittelamerika der Quetzalcoatl, ca. 400 vor Christus. In England der Saint George, ca. 300 nach Christus, bei uns bekannt als der heilige Georg. Hier sieht man also diesen Drachen, der hier bekämpft wird. In Frankreich gibt's den Gargoyle, ca. 600 nach Christus, soll sich in der Nähe der französischen Stadt Rouen befunden haben. In Japan gibt's den Kojiki und Nihongi-Mythos, ca. 700 nach Christus. In Polen gibt's den Wawel, den sieht man also hier, also ca. 800 nach Christus, in der Nähe der Stadt Warschau. In Island den Sigurd, bei uns eher bekannt als Siegfried der Drachentöter, ca. 1000 nach Christus. In England die Sage von Lut und Leflis, ca. 1200 nach Christus. Und in Slowenien den Zmaj, ca. 1500 nach Christus. Man könnte da weitermachen, aber ich habe Ihnen da nur ein paar Beispiele jetzt gezeigt. Interessant ist auch noch zum Beispiel diese Dinosauriergattung Dracorex, die wir hier sehen. Interessanter Name, die ähnelt wirklich sehr stark Drachen, wie sie eben von den Mythen her bekannt sind. Und es erfordert jetzt wirklich nicht viel Fantasie, dem drachenähnlichen Körper hier noch Flügel hinzuzufügen. Also wenn ich das zusammenfassen darf, die in den Drachenlegenden beschriebenen Tiere ähneln stark Dinosauriern. Und es legt nahe, dass sie auf tatsächlichen Beobachtungen von Dinosauriern beruhen, die dann aber im Lauf der Zeit durch mangelhafte Überlieferung mehr oder weniger verfälscht wurden. Wir wollen uns jetzt weiter die Indizien anschauen, die historischen Indizien für Drachen in der Geschichtsschreibung. Wir fangen an mit dem griechischen Geographen und Völkerkundler Herodot. Der hat in seinem neunbändigen Werk die Historien über geflügelte Drachen geschrieben, die er in Arabien in der Nähe der Stadt Buto sah. Er schreibt, die Gestalt des Drachens ist die einer Wasserschlange. Er hat aber Flügel ohne Federn, die Fledermausflügeln äußerst ähnlich sehen. Also er spricht hier von Fledermausflügeln. Warum ist das wichtig? Nun, das ist hier eine Fledermaus. Wir sehen, die hat eine Flughaut. Und bei den Flugsauriern, da war es genauso, wie man weiß. Die hatten auch eine Flughaut und keine Federn. Und insofern passt es also sehr gut, seine Beschreibung zu den tatsächlichen Befunden bei den Dinosauriern oder Flugsauriern. Der nächste, der über Drachen berichtet hat, ist der Alexander der Große. Er hat seinen Indienfeldzug geführt und dann hat er einen Bericht zurückgebracht von einem großen, fauchenden Drachen, der in einer Höhle lebte und den die Menschen eben als Gott verehrten. Und die Soldaten, die den Drachen gesehen hatten, die berichteten, dass der Drache mindestens 35 Meter lang war. Also ein gewaltiges Tier, was die Soldaten da gesehen haben. Der römische Geschichtsschreiber Plinius der Ältere schrieb in seinem naturgeschichtlichen Werk Naturalis Historiae: Indien bringt den Elefanten hervor, sowie den Drachen, der sich im ständigen Kampf mit dem Elefanten befindet und der selbst eine enorme Größe hat. Die Auseinandersetzung endet in der Regel tödlich für beide Tiere. Wir machen weiter mit den römischen Geschichtsschreibern, mit Lucius Cassius Dio. Der schrieb in seinem Werk die römische Geschichte: Eines Tages, als Regulus, der damals römischer Konsul war, gegen Karthago kämpfte, kam plötzlich ein Drache hervor und ließ sich hinter dem Verteidigungswall der römischen Armee nieder. Auf Befehl von Regulus töteten die Römer den Drachen mit Hilfe von Katapulten. Also wer so ein römisches Katapult mal gesehen hat, der weiß, was das für eine enorme Kriegsmaschinerie ist. Zogen ihm die Haut ab und schickten die Haut zum römischen Senat. Als die Haut auf Anordnung des Senats vermessen wurde, maß man zu aller Überraschung eine Länge von 35 Metern und die Breite entsprach der Länge. Der römische Autor und Lehrer Claudius Aelianus schrieb in seinem 17-bändigen Werk über die Eigenschaften der Tiere: Äthiopien ist das Land der größten Drachen. Sie tragen den Namen Elefantentöter und werden sehr alt. Die Drachen kommen auch in Phrygien vor und erreichen eine Größe von bis zu 30 Metern. Die Drachen lauern in ihrem Versteck. Wenn die Pferde auf ihrem Weg in die Ställe vorüberziehen, kommen sie hervor und reißen einzelne Tiere, wobei sie oft auch die Hirten töten. Also typisch reptilienartiges Verhalten, das hier beschrieben wird und was natürlich zu den Dinosauriern passt. Der arabische Mönch Johannes von Damaskus schrieb in seinem Werk über Drachen und Geister: Manche behaupten, dass Drachen entweder menschliche Gestalt annehmen können oder sich in Schlangen verwandeln. Ich sage nicht, dass es keine Drachen gibt. Im Gegenteil, Drachen existieren tatsächlich. Aber es sind Reptilien, die wiederum von anderen Reptilien geboren werden. Wenn sie geboren werden, sind sie noch klein. Wachsen sie aber heran, werden sie sehr groß und dick und überragen andere Reptilien an Größe. Man sagt, dass sie eine Länge von 14 Metern erreichen und so dick wie ein riesiger Baumstamm werden können. Also man beachte, wir sind jetzt hier bereits nach Christus, während die ersten Beschreibungen noch größere Dinosaurier beschrieben, werden die folgenden jetzt immer kleiner. Was auch dazu passt, natürlich, dass die langsam aussterben. Er schreibt weiter: Sie haben einen ziegenähnlichen Bart und ein Horn an ihrem Hinterkopf. Die Augen sind groß und goldfarben. Drachen sind nicht giftig, im Gegensatz zu Schlangen, sie speien kein Gift. Interessant sind eben diese Eigenschaften, die er beschreibt, wie Vorsprünge und Hörner, die findet man auch am Kopf der Dinosaurier, oder wie Stacheln, die man auf dem Rücken oder am Schwanz von Dinosauriern findet, oder sogar Hautausstülpungen wie ein Bart findet man zum Beispiel bei Leguanen und so weiter. Also das sind alles Elemente, die dazu passen. Der venezianische Handelsreisende Marco Polo schrieb in seinem Reisebericht, dass der chinesische Kaiser lebende Drachen vor die Triumphwagen in Paraden spannen ließ. Weiterhin schrieb er: In der Provinz Khorasan kann man Drachen sehen, bis zu 10 Meter lang und mit einem Durchmesser von 80 Zentimeter. Vorne nahe dem Kopf haben sie zwei kurze Beine und mit drei Klauen, ähnlich einem Tiger, und Augen mit einem stechenden Blick, 4 Zentimeter groß. Die Kiefern sind groß genug, um einen Menschen zu verschlingen. Die Zähne sind lang und scharf. Also das Tier, das er da beschreibt, das ähnelt eigentlich sehr gut einem Utahraptor. Also dieser hier abgebildete Dinosaurier und insbesondere eben diese dreigliedrigen Zehen sind da wichtig, die ebenfalls beschrieben worden sind. Das ist ein kleinerer Dinosaurier. Das passt eben dazu zu diesen vor den Triumphwagen gespannten Dinosauriern. Der deutsche Universalgelehrte Athanasius Kircher schrieb in seinem Werk Mundus Subterraneus: Es gibt unter den Gelehrten eine große Debatte mit Bezug auf Drachen. Gibt es diese Art von Lebewesen tatsächlich oder kommen sie nur in Fabeln und Märchen vor, wie es bei vielen anderen Dingen auch der Fall ist? Schlussendlich mussten wir aber unsere Zweifel aufgeben. Dies fiel uns nicht schwer, nachdem wir nicht nur Textausschnitte einer Reihe bekannter Autoren gelesen, sondern uns auch die Beschreibungen vertrauenswürdiger Augenzeugen angehört hatten. Es gab damals noch Augenzeugen. Die Existenz von Drachen oder besser Reptilien von enormer Größe steht absolut fest, denn man findet sie überall, insbesondere in Äthiopien, Indien und anderen tropischen Ländern. Von diesen Lebewesen gibt es zwei Arten, diejenigen mit Flügeln und die ohne Flügel. Bellon, das ist ein anderer Forscher, berichtet, dass er komplett erhaltene Körper geflügelter Drachen sah. Diese Drachen hatten zwei Füße, zwei Flügel, die von der Anatomie her Fledermausflügeln ähnelten, sowie einen schlangenartigen Schwanz. Wenn ich das zusammenfassen darf, die vielen weltweiten Berichte über riesige Reptilien oder Drachen, die man in den Schriften anerkannter Historiker findet, die sind ein äußerst starkes Indiz dafür, dass Menschen und Dinosaurier tatsächlich zusammenlebten. Schauen wir uns eine andere Sache an, nämlich die Dinosaurier und die Indianer Nordamerikas. Hier sind zum Beispiel die Havasupai-Indianer zu nennen, ca. 1000 nach Christus. Hier sieht man eine Felszeichnung, die die angefertigt haben, und die ähnelt einem Edmontosaurus. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das kommentiert hier der Samuel Hubbard, ein evolutionistischer Archäologe und Kurator des Oakland Museums nach einer Expedition in diesen Canyon. Er sagt, die Tatsache, dass prähistorische Menschen eine Felszeichnung eines Dinosauriers in die Wände dieses Canyons ritzten, erschüttert alle unsere Theorien über den Ursprung des Menschen. Tatsachen sind starre und unveränderliche Dinge. Wenn Theorien nicht mit den Tatsachen übereinstimmen, dann müssen sich die Theorien ändern. Die Tatsachen bleiben bestehen. Eine andere Felszeichnung hier, der Anasazi-Indianer im Zeitraum 400 bis 1200 nach Christus, ähnelt einem Apatosaurus. Den hat man ja schon in der Einleitung, also diese gewaltigen Tiere. Der Fran Barnes, das ist wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie, ein Geologe und Paläontologe, hat dazu Folgendes gesagt: Im National Bridges Naturschutzgebiet gibt es eine Felszeichnung, die eine überraschende Ähnlichkeit mit einem Dinosaurier hat, speziell mit einem Brontosaurus. Also er meint einen Apatosaurus, damals hat man eben den Apatosaurus noch als Brontosaurus bezeichnet, mit einem langen Schwanz und Hals, kleinem Kopf und allen anderen Merkmalen. Und dann noch ein weiteres Beispiel, die Fremont-Indianer, Zeitraum 700 bis 1200 nach Christus, eine Felszeichnung, die einem Quetzalcoatlus ähnelt, also einem riesigen Flugsaurier, ein Auto hier im Vergleich, sehen wir, wie groß der war. Was sagt der Fran Barnes wieder dazu? In der San Rafael-Swell gibt es eine Felszeichnung, die einem Pterosaurus, einem fliegenden Reptil aus der Kreidezeit, äußerst ähnlich sieht. Es gibt insgesamt über 300 Indianerreservate in Amerika. Und es ist einfach so, dass die Indianer dort schon seit Jahrhunderten in Selbstverwaltung leben und ganz unabhängig von der amerikanischen Regierung. Das heißt, die sind isoliert und diese isolierte Lebensweise, die hat zur Folge, dass sich ihre Traditionen und Erzählungen praktisch unverändert weitergegeben wurden. Frei von äußeren Einflüssen. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Indianer auch heute noch bekannt dafür sind, dass sie sich Begebenheiten auf Lebenszeit bis ins letzte Detail merken können. Die haben so eine Art fotografisches Gedächtnis. Und das hat sie schon oft in Gerichtsverhandlungen zu wichtigen Zeugen gemacht. Das ist also ganz erstaunlich. Das muss man also wissen als Hintergrund. Und jetzt hat der französische Geograf und Mathematiker Joseph Nicolet in den Jahren 1838 und 1839 eine Expedition nach Süddakota gemacht, wo er den Indianern begegnete. Und in seinem Reisebericht schreibt der Nicolet davon, dass die Indianer sich die Geschichte von riesigen Vögeln, wie sie es beschrieben haben, erzählten, die immer wieder ihre Pferdefohlen aus der Luft angriffen. Und diese Vögel hatten ihre Nester in den Bergen und waren vor allem bei Gewitterstürmen oft am Himmel zu sehen. Und deswegen haben ihnen die Indianer den Namen Donnervögel gegeben. Also immer wenn da ein Gewitter war, da hat man diese Vögel gesehen. Nun waren es Vögel, werden wir gleich sehen. Tatsächlich haben moderne Paläontologen die Fossilien von großen eierlegenden Flugsauriern gefunden, die ihre Nester tatsächlich auf den Süddakota-Bergen hatten. Und diese Flugsaurier bzw. Pteranodons, die waren sehr schwer und die mussten natürlich deswegen Aufwinde benutzen oder benutzten die sehr gerne, wie eben bei Gewitterstürmen, um leichter fliegen zu können. Also gerade da haben sich dann die Luft erhoben, weil es für die eben dann leicht war zu fliegen. Diese Fluggewohnheiten und das Raubtierverhalten der Pteranodons, die werden also von den Berichten der Indianer exakt beschrieben. Und jetzt die Frage, wie hätten die Indianer denn davon wissen können, wenn sie nicht lebende Pteranodons gesehen hätten? Die Frage darf man jetzt einmal stellen. Ja. Also hier noch einmal so ein Flugsaurier. Um also das Verhalten eines Tieres richtig zu beschreiben, muss ich das Tier ja beobachtet haben. Und das Problem ist jetzt folgendes, es geht jetzt hier nicht nur um diese Donnervögel, sondern es gibt viele Berichte der Indianer über Dinosaurier, die insgesamt so zahlreich sind und so lebensecht, dass sich die Vertreter der Evolutionstheorie jetzt genötigt sahen, zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Also die haben sich gedacht, das können wir nicht so stehen lassen, wir brauchen eine Gegendarstellung. Und hier gibt es eine bekannte und preisgekrönte evolutionistische Historikerin namens Adrienne Meyer. Und die hat im Jahr 2005 ein Buch mit dem Titel Fossilienlegenden der ersten Amerikaner geschrieben. In diesem Buch hat sie behauptet, dass die Indianer angeblich zufällig Fossilien entdeckt und daraus klug erdachte Mythen erfunden hätten. Aber kann es sein, dass die Indianer tatsächlich Fossilien ausgruben und daraus Mythen erfanden? Ist das möglich? Dem widerspricht aber der große Respekt, den die Indianer allen Toten gegenüber haben. Ihr Ahnenkult verbietet ihnen einfach, mit den leiblichen Überresten Verstorbener in Kontakt zu geraten. Und dieser Respekt schließt nicht nur Menschen, sondern auch die gesamte Tierwelt mit ein. Man weiß ja nie, was da so rumliegt. Könnte auch ein Mensch dabei sein. Ganz grundsätzlich würden Indianer die Knochen da nicht anfassen. Und in ihrem Buch, das ist jetzt interessant, bestätigt die Adrienne Meyer diese respektvolle Verhaltensweise der Indianer und widerspricht damit ihrer eigenen Hypothese. Ich möchte mal zitieren aus dem Buch. Navajos vermieden traditionell jeden Kontakt mit toten Körpern und Orten, wo die Geister der Toten sein könnten. Die Toten wurden nicht tief in der Erde begraben, sondern in der Wüste liegen gelassen. Nachdem es schwierig ist, menschliche von tierischen Knochenfragmenten zu unterscheiden, erschien es ihnen das Beste, jeglichen Skelettüberresten aus dem Weg zu gehen. Als wir auf die Aktivitäten der Paläontologen zu sprechen kamen, also man muss sich vorstellen, das sind die Paläontologen, die machen da gerade die Ausgrabungen, da antworteten sie, die Navajos, dass das Ausgraben und das Fortschaffen von Fossilienknochen mangelnden Respekt gegenüber den verstorbenen Lebewesen zeige und Gefahren heraufbeschwöre, weil es deren Recht auf Ruhe störe. Aber selbst wenn ein Indianer entgegen all seinen Überzeugungen und gegen seine Traditionen es gewagt hätte, Fossilien auszugraben, wie hätte er die dann korrekt anatomisch zusammensetzen können? Es ist nämlich so, in den Museen, da sehen wir immer diese riesigen, schönen Exemplare. Die sind extrem selten, diese voll ausgebildeten Exemplare. Die meisten Fossilien, die sind nur in Bruchstücken erhalten und sind außerdem noch sehr zerbrechlich. Die modernen Paläontologen umhüllen daher ihre wertvollen Funde in einen schützenden Gipsmantel und transportieren das dann ins Labor und dort wird dann unter dem Mikroskop Gesteinslage um Gesteinslage entfernt und schließlich das Ganze anhand detaillierter anatomischer Kenntnisse wieder zusammengesetzt. Also so in etwa wie hier. Und das sollen die Indianer gemacht haben? Wie schwierig die Rekonstruktion ist, zeigt der Fall des Megalosaurus. Ich hatte schon darauf hingewiesen am Anfang. Sehen wir noch ein Beispiel jetzt der Probleme bei diesen Rekonstruktionen. Erst in jüngerer Zeit nämlich konnte die moderne Paläontologie das tatsächliche Aussehen und die Lebensweise dieser Tiere enthüllen. Also die Wissenschaft im Jahr 1859 und die schon weit fortgeschrittener waren als die Indianer, die gar keine Hilfsmittel hatten, haben also dieses Tier so dargestellt. Ein eher behäbiges Tier im Sumpf lebend. 2006 sah es dann so aus. Also hier plötzlich ein agiler Jäger, ganz anderes Tier, aber man sieht, wie sich das einfach verändert, weil sich die Kenntnisse eben gesteigert hatten und man sozusagen mit den modernsten Hilfsmitteln dann eben in der Lage war, noch wesentlich mehr zu entschlüsseln. Noch viel schwieriger als die korrekte Zusammensetzung des Skeletts ist es aber, die Beschaffenheit der Haut, die Farbe, sowie der Haare und der Weichteile zu ermitteln. Und die Paläontologie hat hier erst in den letzten Jahrzehnten entscheidende Fortschritte machen können, mit Hilfe modernster wissenschaftlicher Methoden. Das Problem mit den Weichteilen ist zum Beispiel, dass die normalerweise ja schnell verrotten. Und nur sehr sensitive, moderne Untersuchungsmethoden können ja manchmal, aber nicht immer, nur manchmal die Details enthüllen. Wie hätten also die Indianer all das ohne jegliche Hilfsmittel rekonstruieren können? Ihre Erzählungen stimmen ja oft bis ins Detail mit den modernen paläontologischen Rekonstruktionen überein. Also die einzige vernünftige Erklärung ist, dass sie ganz einfach lebende Dinosaurier sahen. Das, was man versucht hat, mit diesem Buch zu widerlegen. Also ich fasse nochmal zusammen. Die jahrhundertealten detaillierten Erzählungen der nordamerikanischen Indianer über große Reptilien decken sich oft bis ins Detail mit den Ergebnissen der modernen Paläontologie und stellen damit einen eindrucksvollen Hinweis darauf dar, dass die Indianer tatsächlich lebende Dinosaurier sahen. Jetzt möchte ich noch Entdeckungen in jüngerer Zeit ansprechen. Da gibt es zum Beispiel in Afrika, im Kongo, über einen Zeitraum von ungefähr 200 Jahren, immer wieder die Sichtung eines Tiers namens Mokele Mbembe. Und zuletzt wurde das gesichtet Ende des letzten Jahrtausends, seitdem aber nimmer. Das ist ja eine Rekonstruktion nach Angabe der Eingeborenen. Und wie man sehen kann, das ähnelt natürlich einem Dinosaurier, speziell einem Apatosaurus. Noch ein Beispiel auf der Insel Ambungi, auf Papua-Neuguinea. Da haben Einwohner dieser Insel ein vierfüßiges Tier beobachtet, circa 4 Meter lang und 2 bis 3 Meter groß, also schon ein relativ kleines Exemplar jetzt, mit einem langen Hals und einem langen Schwanz, einem kleinen schlangenähnlichen Kopf und Hautausstülpungen auf dem Rücken, als es sich in eine Unterwasserhöhle begab. Also offenbar sehr scheu das Tier, das sich da versteckt hat, aber passt eben zum Dinosaurier. Eine weitere wichtige Sache ist hier der radioaktive Kohlenstoff. Ich hatte das in meinem Vortrag Wie alt ist die Welt schon diese Altersbestimmungsmethoden erläutert. Die weltweiten, also egal welche Dinosaurierknochenfunde man jetzt betrachtet, die weltweiten Dinosaurierknochenfunde enthalten alle radioaktiven Kohlenstoff. Aber der radioaktive Kohlenstoff zerfällt relativ schnell. Und deswegen sollte in den Knochenfunden überhaupt kein radioaktiver Kohlenstoff mehr vorhanden sein, wenn die Knochen wirklich Millionen Jahre alt wären. Man hat beispielsweise anonym sozusagen einfach mal so einem Labor, einem angesehenen Labor, das solche Messungen macht, so Knochen zukommen lassen, hat gesagt, bestimmt uns doch bitte das Alter. Und das ist hier so ein Messprotokoll, das man da geliefert hat. Und dieser Messreport, der ermittelte ein Alter von ca. 25.000 Jahren, was eindeutig zeigt, dass noch radioaktiver Kohlenstoff vorhanden ist. Nun, dieses Alter ist natürlich wiederum berechnet unter evolutionistischen Annahmen. Man kann Alter nie direkt aus der Messung bekommen, sondern es wird immer berechnet unter evolutionistischen Annahmen. Und wie ich in meinem Vortrag Wie alt ist die Welt schon erläutert habe, wenn man aber von biblischen Annahmen ausgeht, dann errechnet sich mit denselben Daten ein Alter von einigen Jahrtausenden. Aber da kann ich jetzt natürlich nicht mehr im Detail darauf eingehen, hatte ich am Donnerstag schon versucht. Ein ganz wichtiger Befund ist noch folgendes. Die Wissenschaftler, die fanden im Jahr 2004 gut erhaltene rote Blutzellen in Blutgefäßen und elastisches Gewebe und Proteine, also Eiweiße, in einem Knochen eines Tyrannosaurus Rex Dinosauriers, der jetzt wieder unter evolutionistischen Annahmen auf ein Alter von 65 Millionen Jahren datiert wurde. Und der Fund wurde in wasserdurchlässigem Sandstein gemacht. Und das ist ein Problem, weil wo Wasser ist, gut, da können auch Bakterien rein. Und man kann sich leicht vorstellen, was dann passiert, das verrottet dann relativ schnell. Also das gefundene Gewebe hätte nach 65 Millionen Jahren schon längst komplett verrottet sein müssen. Aber das ist es, was man hier gefunden hat. Rote Blutzellen in Dinosaurierknochen. Und man hat auch elastisches Gewebe gefunden. Also das hier, das war noch elastisch, das war biegsam. Nach 65 Millionen Jahren. Hier die Wissenschaftlerin, die das gefunden hat, die Professor Mary Schweitzer. Sie sagt, ich bekam eine Gänsehaut. Es war, als ob man ein Stück eines modernen Knochens anschauen würde. Aber ich konnte es natürlich nicht glauben. Ich sagte zu dem Laboranten, die Knochen sind schließlich 65 Millionen Jahre alt. Wie könnten Blutzellen so lange überleben? Und sie hat versucht, es zu veröffentlichen. Und dann heißt es, ein Rezensent meiner Veröffentlichung sagte mir, dass es ihn nicht interessiere, was die Daten sagten. Er wisse, dass das, was ich gefunden hätte, nicht möglich sei. Ich schrieb zurück und fragte ihn, welche Daten ihn überzeugen würden. Er antwortete, keine. Also sie musste die Messungen 17 17 Mal wiederholen, bevor die Veröffentlichung angenommen wurde. Ganz selten, normalerweise, wenn die hatte auch einen guten Ruf schon vorher, aber das war so unglaublich, so unvorstellbar für die Vertreter der Evolutionstheorie, dass die Veröffentlichung eigentlich verhindern wollten. Schweizer und ihre Mitarbeiter fanden dann im Jahr 2009 erneut gut erhaltene rote Blutzellen, elastisches Gewebe und Proteine, diesmal in einem Knochen eines Hadrosaurus, der auf ein Alter von sogar 80 Millionen Jahren datiert wurde. Und wieder wurde der Fund in wasserdurchlässigem Sandstein gemacht. Hier dieses elastische Gewebe, was man da gefunden hat. Ein drittes Beispiel. Der Mark Armitage und der Kevin Anderson, die fanden im Jahr 2013 Blutgefäße und elastisches Gewebe in dem Horn eines Triceratops-Dinosauriers. Da haben wir vorher mit dem jungen Mann drüber gesprochen. Erneut in wasserdurchlässigem Sandstein. Das ist ja dieser Triceratops horridus, also praktisch schreckliches Dreihorngesicht, wörtlich übersetzt. Also er hat drei Hörner. Und das ist jetzt interessant, eben diese Hörner hier, die man untersucht hat. Und das wurde auch veröffentlicht, wissenschaftlich. Das ist hier diese wissenschaftliche Veröffentlichung dazu. Und hier ein Zitat des Wissenschaftlers. Dehnbare Gewebelagen. Ich war geschockt, so etwas Biegsames vor Augen zu haben. Man muss eins wissen, der Armitage, der hier gezeigt ist, der vertritt das biblische Weltbild. Die Schweizer, die wir vorhin gesehen hatten, die nennt sich zwar Christ, aber sie glaubt nicht an eine wörtliche Schöpfung, sondern vertritt das evolutionistische Weltbild. Und interessant ist jetzt bei ihm, bereits 2 Wochen nach der gezeigten Veröffentlichung, und er hat in der Veröffentlichung kein Wort über Gott ausgesprochen, sondern nur rein wissenschaftlich berichtet, aber bereits 2 Wochen danach wurde er von seinem Arbeitgeber, der California State University Northridge, unter fadenscheinigen Gründen fristlos entlassen. In der Veröffentlichung hat er, wie gesagt, nichts getan, was das rechtfertigen würde. Und er hat daraufhin geklagt auf religiöse Diskriminierung. Das Gericht hat ihm Recht gegeben, aber seitdem hat er keine Anstellung in keiner Universität mehr bekommen. Also er ist quasi ja geächtet. Und er betreibt jetzt allerdings sein eigenes Forschungslabor. Ich habe persönlich Kontakt mit ihm, ich kenne ihn ein bisschen. Und ich zeige jetzt, was er eigentlich gefunden hat. Ich zeige Ihnen, wie elastisch dieses Material eigentlich ist. Das ist jetzt hier von diesem Triceratops-Horn unter dem Mikroskop demonstriert. Ja, also, Sie sehen das ja selbst, das ist noch voll biegsam, das Material. Also ziemlich elastisch nach so einer langen Zeit angeblich. Nun, was man hier sieht, ist die Anzahl der erstmals gemachten Funde von Weichgewebe in Fossilien. Und jeder Fund wird hier nur einmal gezählt und jeder Punkt hier stellt eine Veröffentlichung dar. Und wir sehen also ganz deutlich, wie also die kumulierte Anzahl dieser Erstfundveröffentlichungen zunimmt. Es werden weltweit eben immer mehr Funde gemacht. Und der erste Fund wurde sogar schon 1966 gemacht. Aber es ist schön unter der Decke geblieben, die Sache, ja, sozusagen, bis lange Zeit, bis es halt jetzt dann Jahrzehnte später dann ans Licht kam. Und das ganze Problem nimmt zu, weil immer mehr Wissenschaftler das finden. Man hat es bisher einfach nicht gefunden, weil kein Mensch auf die Idee gekommen wäre, ich meine jetzt also kein Vertreter der Evolutionstheorie, dass hier überhaupt Blutzellen oder elastisches Gewebe zu finden sei, weil man ja davon ausging, das sei so alt. Deswegen hat man auch gar nichts untersucht. Also sehr interessant, es bleibt spannend, aber das Problem wird also für die Vertreter der Evolutionstheorie immer größer. Ich fasse nochmal zusammen. Die Drachenlegenden, die Drachen in der Geschichtsschreibung, die Dinosaurierberichte der Indianer und die Augenzeugenberichte in jüngerer Zeit, der radioaktive Kohlenstoff, die Funde von gut erhaltenen Dinosaurierblutzellen und elastischem Gewebe stellen einfach eine Fülle von Indizien dar, die dafür sprechen, dass Menschen und Dinosaurier tatsächlich nebeneinander existierten. Und jetzt möchte ich nochmal den Professor Louis Jacobs zitieren, den wir schon eingangs hatten. Koexistenz von Menschen und Dinosauriern. Ein derartiges Zusammenleben würde die Vorstellung einer alten Erde verbannen. Die gesamte Historie der Schöpfung, einschließlich dem Ruhetag, könnte in den 7 biblischen Tagen des Schöpfungsmythos untergebracht werden. Die Theorie der Evolution wäre zur Strecke gebracht. Ich überlasse es jetzt Ihnen zu urteilen, ob sie zur Strecke gebracht ist oder nicht. Führt mich zum letzten Punkt, Ihre Entscheidung. Schöpfung und Evolution sind zwei völlig verschiedene Ursprungsmodelle, die nicht beide gleichzeitig richtig sein können. Leider gibt es Christen, die das probieren. Aber ein Kompromiss zwischen beiden Modellen ist nicht möglich, wenn man sich das genau durchdenkt, und führt zu logischen und inhaltlichen Widersprüchen. Und das haben sogar schon die Atheisten erkannt. Hier zum Beispiel der Professor Jacques Monod, evolutionistischer Biochemiker und Nobelpreisträger. Und er sagt Folgendes. Der Kampf ums Überleben und das Ausmerzen der Schwächsten ist ein schrecklicher Prozess. Es überrascht mich, dass ein Christ die Idee verteidigen sollte, dass dies der Prozess sei, den Gott mehr oder weniger in Gang gesetzt hätte, um Evolution zu ermöglichen. Welches Modell besser ist, kann man aber letztlich an den Indizien erkennen. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen ganz im luftleeren Raum sind, ja, sondern wir haben Indizien. Und hier zeigt sich eben, dass die evolutionistische Behauptung, dass Menschen und Dinosaurier durch eine Lücke von rund 60 Millionen Jahren voneinander getrennt sind, durch die Indizien nur wenig unterstützt wird. Und stattdessen passen die Indizien viel besser zu den Aussagen der Bibel, wonach unsere Welt nur ca. 6000 Jahre alt ist und Menschen und Dinosaurier von Anfang der Schöpfung an bereits nebeneinander existierten. Und die Vielzahl der Vorträge, die ich halte und der Themen, dient eigentlich nur dazu, diese Frage unter verschiedenen Blickwinkeln immer wieder zu beleuchten. Weil eben diese Information in der Regel von den, sage ich einmal, von den Medien, aber auch an den Schulen und Universitäten nicht bekannt ist oder wenn sie bekannt ist, unterdrückt wird, aber ich würde sogar sagen, in der Regel ist es gar nicht bekannt. Und das ist aber, wenn man das nüchtern betrachtet, dann einfach so, naja gut, wenn diese Dinge stimmen, dann legt es eben nahe, dass die Bibel ganz generell in historischen Fragen zuverlässig ist. Also für mich als Wissenschaftler ist es ganz wichtig, wenn ich mich in der Bibel nicht auf die historischen Fragen verlassen könnte, warum soll ich dann den Rest glauben? Wenn die ersten Seiten der Bibel schon nicht glaubwürdig sind, dann lese ich ehrlich gesagt in dem Buch nicht weiter. Das mache ich mit jedem anderen Buch auch so. Ich sage mal, vielleicht lese ich es mal aus Interesse, aber wirklich glauben tue ich es dann nicht. Der Professor Wilson, ein Archäologe, sagt Folgendes. Mir ist kein allgemein anerkannter archäologischer Fund bekannt, der im Widerspruch zur Heiligen Schrift steht. Die Bibel ist das genaueste historische Textbuch, das die Welt jemals gesehen hat. Ja, es stimmt, die Bibel ist enorm angegriffen von sehr vielen Bibelkritikern, aber Tatsache ist, dass ein hieb- und stichfester Beweis, dass die Bibel nicht recht hat, bis heute nicht gelungen ist, sondern es waren immer Hypothesen, die aufgestellt wurden. Viele dieser Hypothesen wurden mittlerweile auch immer wieder widerlegt und so steht die Bibel nach wie vor mit ihren Behauptungen da. Wenn also die Bibel in ihren historischen Aussagen korrekt ist, dann liegt es natürlich nahe, dass sie auch in den anderen Aussagen richtig liegt. Und das betrifft insbesondere die Aussagen der Bibel über das Leben nach dem Tod. Also ich denke, wenn ich dem Buch historisch vertrauen kann, dann muss ich mir schon Gedanken machen, wie sieht es denn jetzt mit den anderen Aussagen aus, stimmen die vielleicht auch? Und da erklärt die Bibel, dass es nach diesem Leben eben weitergeht. Jeder Mensch wird nach seinem Tod ewig weiterleben, es ist nicht einfach aus. Die einen werden an einen unvorstellbar schönen Ort bei Gott kommen, die anderen an einen unvorstellbar schrecklichen Ort fern von Gott. Das ist eine Botschaft, die dem modernen Menschen natürlich nicht schmeckt. Ja, weil das klingt irgendwie so vielleicht schon fern sozusagen unserem Denken heutzutage, ja, weil das heutige Denken ist ja das, dass alle Menschen gut sind. Ja, wir sind alle gut, wir haben uns alle lieb und Gott hat auch alle lieb und jeder kommt in den Himmel, ja. So, das ist ja, ich kann mit meinen Arbeitskollegen, ich habe es auch schon erzählt, aber ich sage es gerne noch einmal, gerne über Gott und die Welt diskutieren und die hören gerne zu und wir können uns wunderbar unterhalten. Aber wenn ich dann an einen Punkt komme, wo es dann darum geht, dass es einen Richter geben könnte, der über das Leben eines jeden Einzelnen bestimmt, dann ist die Diskussion in der Regel schnell zu Ende. Das will man nicht hören. Und dann heißt es, ja, schön, dass du das glaubst, schön, dass dir das hilft, das ist dein Glaube, damit will ich aber nichts zu tun haben. Und nur die Frage ist nicht, was jetzt schön ist oder was nicht schön ist, sondern die Frage ist, was wahr ist. Und für mich als Naturwissenschaftler ist es einfach so, wenn ich jetzt hier ein Modell habe, das stimmt mit den Indizien überein und das andere tut sich extrem schwer und erzeugt jede Menge Widersprüche, dann muss ich sagen, okay, dann ist für mich eigentlich das eine Modell zu bevorzugen und dann ist das für mich viel näher an der Wahrheit als das andere. Und da muss ich mir die Frage stellen, ja, stimmt es vielleicht sogar komplett? Ist es ganz richtig, was in der Bibel ausgesagt wird? Und eben auch die Frage, stimmt es auch, was über Himmel und Hölle gesagt wird? Wohin ein Mensch nach seinem Tod kommt, hängt davon ab, welchen Weg ein Mensch in diesem Leben eingeschlagen hat. Also dieses Leben ist sozusagen hier ein Scheideweg. Es ist nicht einfach vorbei, es ist nur so ein Testlauf sozusagen hier, wo sich jeder Mensch entscheiden kann, wie es weitergehen soll. In der Bibel heißt es, geht ein oder hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Also es ist, was uns die Bibel erklärt, nicht leicht, die Wahrheit zu finden. Die liegt also nicht sozusagen einfach auf der Straße. Sondern Gott will sich finden lassen. Und dazu muss man ihn suchen. Das heißt, ich muss das wollen, ich muss das tun. Und wenn ich das nicht will, dann wird er sich mir auch nicht offenbaren und ich werde ihn auch nicht finden. Und die meisten Menschen, einschließlich mir selbst, 40 Jahre lang, haben das nicht getan. Also ich habe es 40 Jahre lang nicht getan und viele Menschen draußen tun es auch nicht. Die suchen Gott einfach nicht. Und das Ergebnis ist, dass man eben weiter auf dem breiten Weg geht und letztlich dann die Konsequenzen auch ziehen muss. Also die Bibel erklärt uns, dass Jesus Christus diese Pforte und der Weg, dieser enge Weg ist. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als nur durch Jesus Christus. Das ist eine absolute Aussage. In der Bibel heißt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das hören die Leute auch nicht gern. Aber die anderen Religionen, die haben doch auch irgendwie nicht Unrecht. Ja, da ist hier und da sicherlich viel Gutes dabei. Aber Christus erhebt ja einen Anspruch, der enorm hoch ist. Er sagt, es gibt überhaupt keinen anderen Weg, außer durch mich zu Gott. Und da bin ich jetzt herausgefordert. Ich bin herausgefordert als Mensch, als Naturwissenschaftler bin ich herausgefordert, was die Indizien angeht. Muss man die Frage stellen, ist das wirklich so? Wahrheit hat natürlich immer einen exklusiven Charakter. Das heißt also, Wahrheit lässt keine Alternativen zu. Ja, Schwerkraftgesetz, wenn jetzt hier was runterfällt, dann gibt es ein Gesetz. Und da kann jetzt jemand behaupten, es gibt 5 Gesetze. Da kann ich sagen, gut, das können wir gern darüber diskutieren. Probieren wir es aus, testen wir es. Aber die Sache ist letztlich die, es ist ganz egal, was Sie glauben, was Sie denken, ob es 5 oder 10 oder 100 Schwerkraftgesetze gibt. Es ist eines da und das regiert. Und wenn Sie sich diesem Gesetz nicht unterordnen, dann müssen Sie die Konsequenzen ziehen. Also wenn Sie im 10. Stock aus dem Fenster ohne Fallschirm springen und sich fest einbilden, ich glaube aber, dass mir nichts passiert, wenn ich unten aufkomme, dann können Sie den festesten Glauben auf der ganzen Welt haben, aber Sie werden unten die Folgen der Realität spüren. Und die Wahrheit ist Realität. Das heißt, es ist klug, sich sozusagen zu erkundigen und sich schlau zu machen, was ist jetzt wirklich wahr, was ist die Realität. Zurück zur Bibel. Wer seine Schuld vor Gott zugibt und sein eigenmächtiges und selbstsüchtiges Leben aufgibt, indem er an Jesus Christus glaubt, der kann vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Und an Jesus Christus zu glauben, das bedingt aber, dass man ihn als Herrn über sein Leben annimmt und nicht mehr selbst sein Leben in die Hand nimmt. Das ist ja unser eigentliches Problem. Das Problem ist gar nicht so, sage ich mal, die vielen einzelnen Sünden. Natürlich ist es ein Problem im Leben der Menschen. Aber das Hauptproblem ist, dass der Mensch von Natur aus eigentlich von Gott gar nichts wissen will. Religion ist nur eine Tünche auf dem Ganzen. Nach dem Motto, ich erledige meine religiösen Pflichten. Aber mich wirklich zu fragen, was Gott wirklich von mir will. Und Gott will unser Leben. Gott will uns ganz und gar. Und das ist natürlich, wo die Leute sagen, oh, das ist mir zu viel. Das ist oft so. Und da habe ich lange auch davor, bin ich lange auch davor zurückgeschreckt und wollte eben der Herr über mein eigenes Leben sein. Und erst als ich in der persönlichen Krise war mit dem Burnout, war ich so weit unten, dass Gott endlich mit mir reden konnte. Vorher war es nicht möglich, dass er mich erreicht hätte. Und ich bin sehr dankbar. Der Tiefpunkt in meinem Leben war gleichzeitig das Beste, was mir je passiert ist. In der Bibel heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.